aber ich freue mich trotzdem immer, wenn mal ein Choral gesungen wird. Das überrascht euch jetzt nicht wirklich, nehme ich an. Ja, der Predigtext von heute Morgen ist ein bisschen kompliziert. Ich will erstmal eine Verbindung zur Vergangenheit herstellen. Wir haben vor 2 Wochen ja eine Predigt gehört, wo es darum ging, dass wir innerlich wachsen sollen, zusammenwachsen sollen, nicht nur ein neues Haus bauen, sondern auch als Gemeinde uns gegenseitig und von Gott her gestärkt werden. Die Gemeinde als Leib, wir und ich als Glieder, davon haben wir gerade auch gesungen. Jedes wertvoll, jedes gleichwertig, jedes aber auch anders begabt und jedes notwendig im Zusammenspiel, damit die Funktion und der Gleichklang eines Körpers hergestellt werden kann. Umgekehrt bedeutet das, wenn ein Defizit eintritt, ist der gesamte Leib eingeschränkt in seiner Funktion. So viel als Wiederholung zum vorletzten Mal und für heute dann. Ich wollte heute diese ganze Geschichte mal mehr betrachten vom Haupt her, vom Kopf. Wer hat eigentlich das Sagen? Wer steuert? Wer kann sich wehren? Wer nicht? Sind wir selbstbestimmt? Sind wir fremdbestimmt? Oder was passiert auch bei Funktionsstörungen durch Verweigerung, wenn irgendein Körperteil sagt, ich will aber nicht? Ich fange mal an mit einem Bild. Dieses Bild taucht nachher auch im Predigtext auf. Es ist ja eine ausgesprochen faszinierende Sache, wenn man einem Töpfer bei der Arbeit zuschaut. Sehr spannend finde ich das. Da liegt einfach erstmal nur so ein Klumpen Ton auf der Scheibe. Und mit Geschick und mit Kraft und Konzentration zwingt der Töpfer diesen Klumpen Lehm auf der Töpferscheibe in eine gleichmäßige runde Form. Und dann geht's richtig los. Ihr habt das bestimmt schon mal gesehen. Es wird leise gedrückt und leise geformt und es wächst komischerweise etwas nach oben. Verblüfft mich immer wieder, wenn ich nach unten drücke, das, was nach oben wächst. Sieht alles so spielerisch leicht aus. Wird es ein Becher oder eine hohe, schlanke Vase oder eine Schüssel oder ein Topf? Alles ist möglich. Und es geht alles recht schnell. Mit sehr eleganten Bewegungen, ein leichter Fingerdruck genügt und schon wandert die Wandung des Topfes in die Höhe. Dieses Bild vom Töpfer wird in der Bibel wiederholt verwendet, um uns zu erklären, wie Gott mit uns Menschen umgeht, als Haupt seiner Gemeinde auch, und wie er mit unserem Leben umgeht. Wie er uns formt, wie er unserem Leben eine spezielle Form und damit auch einen speziellen Verwendungszweck gibt. Um nochmal auf das Bild vom Leib zu kommen. Jeder bekommt seine Gaben. Und nach dem Willen des Schöpfers gibt es für jeden auch einen ganz bestimmten Zweck. Das mit dem Lehmklumpen passiert übrigens schon ganz, ganz am Anfang in der Bibel. 1. Mose 2 wird beschrieben, wie Gott den Menschen erschafft. Da formte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Ackerboden und blies in seine Nase den Lebensodem oder Ruach, heißt, es gibt so ein schönes Wort, was das auch so beschreibt. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Ich werde als Biologe ja ziemlich häufig gefragt, wie das denn so mit der Evolution ist und wann der Unterschied zwischen Mensch und Affe eingetreten ist, wenn man schon das nehmen will. Ich würde sagen, das ist der Moment. Das ist der Moment, wo Gott einem Lebewesen oder einem Lehmklumpen hier in diesem Fall seinen Lebensodem einbläst. In diesem Augenblick entsteht eine Seele und das, denke ich, ist etwas, was nur der Mensch hat. Der Unterschied zwischen einem Dreckklumpen vom Acker und dem Menschen als der Krone der Schöpfung liegt letztlich nur im Lebensatem Gottes. Die Lutherbibel sagt immer schön dieses Wort Odem. Odem ist das Wort, was eben für diesen Atem Gottes verwendet wird, weil diesem Odem Schöpferautorität Gottes innewohnt. Hier ist das Wunder der Schöpfung bildlich beschrieben, das wir letztlich nie in seiner Tiefe begreifen können. Gott will es und deshalb geschieht es. Dieser Ruach Gottes, der Geist Gottes, der Wind Gottes, der macht uns Menschen erst zu lebendigen Menschen mit einer lebendigen Seele. Ohne diesen Ruach Gottes sind wir nichts anderes als ein Klumpen Lehm. Und an der Töpferscheibe ist es einzig der Töpfer, der entscheidet, was er aus dem Tonklumpen formen will. Der Ton ist nicht in der Situation, dass er sagen könnte, ich will aber eine Schüssel werden und kein Trinkbecher. So, das als Vorrede zum Predigttext. Wie gesagt, es ist vielleicht einer der kompliziertesten und sperrigsten Texte im Neuen Testament überhaupt. Wer mitlesen möchte, Römer 9, 14 bis 28. Da schreibt Paulus, was sollen wir dazu sagen? Etwa ist Gott nicht ungerecht? Auf keinen Fall. Er sagte ja zu Mose, ich werde dem mein Erbarmen schenken, mit dem ich Erbarmen habe, und ich werde dem mein Mitleid zeigen, mit dem ich Mitleid habe. Es kommt also nicht darauf an, ob der Mensch etwas will oder ob er sich abmüht, sondern es kommt allein auf Gottes Erbarmen an. Entsprechend steht über den Pharao in der Heiligen Schrift, ich habe dich nur deshalb zum Herrscher gemacht, um an dir meine Macht zu zeigen. Dadurch soll mein Name auf der ganzen Erde bekannt werden. Gott entscheidet also frei, wem er sein Erbarmen schenkt und ebenso, bei wem er dafür sorgt, dass er sich ihm gegenüber verschließt. Du könntest jetzt einwenden, wieso zieht Gott uns dann überhaupt zur Rechenschaft? Seinem Willen kann sich doch niemand widersetzen. Du Mensch, wer bist du eigentlich, dass du dir anmaßt, mit Gott zu streiten? Sagt etwa ein Gefäß zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Hat nicht der Töpfer alle Macht über den Ton? Er kann doch aus ein und demselben Tonklumpen verschiedene Gefäße herstellen. Eine Schale für die Festtafel genauso wie einen Nachttopf. Jetzt stellt euch einmal vor, Gott will zwar seinen Zorn zeigen und seine Macht offenbaren, aber dennoch hat er die Gefäße, die seinen Zorn erregen, mit großer Geduld ertragen. Also Gefäße, die eigentlich zum Zerschlagen erschaffen wurden. Und gleichzeitig will er seine ganze Herrlichkeit an den Gefäßen offenbaren, denen sein Erbarmen gilt. Denn die hat er zuvor für die Herrlichkeit bestimmt. Solche Gefäße sind wir, uns hat Gott berufen, und zwar nicht nur aus dem jüdischen Volk, sondern auch aus den heidnischen Völkern. So sagt er auch bei Hosea, ich werde die Menschen mein Volk nennen, die nicht mein Volk waren, und die Frau, die nicht geliebt war, meine geliebte Frau. Und an dem Ort, wo man ihnen gesagt hat, ihr seid nicht mein Volk, dort wird man sie Kinder des lebendigen Gottes nennen. Viele Worte, nicht ganz leicht zu verstehen, wie gesagt. In Römer 9, 14 bis 28 wird, das habt ihr gemerkt, die Thematik der Vorherbestimmung angeschnitten. Also, sind Menschen unabhängig von ihrem persönlichen Willen und ihrer persönlichen Entscheidung, die sie treffen, von Gott in ihrem Lebensweg dazu vorherbestimmt, dass sie das Heil Gottes erfahren oder aber, dass sie das Heil Gottes nicht erfahren und sie womöglich von Gott verstockt sind, sodass sie das Heil Gottes verwerfen und damit der Verdammnis anheimfallen. In der Theologiegeschichte hat diese Thematik unter dem Begriff der Prädestination eine lange Wirkungsgeschichte. Welche Fragen ergeben sich aus dieser Thematik? Kann ein Mensch von Gott verantwortlich gemacht werden für seine Taten, wenn er doch sowieso von Gott zum Unheil vorherbestimmt ist, wie hier in unserem Text zum Beispiel der Pharao? Ist das noch ein gerechter Gott, wenn Gott willkürlich Menschen zum Heil vorherbestimmt und andere Menschen zum Unheil, also zur ewigen Verdammnis, verurteilt? Hat der Mensch im Angesicht einer göttlichen Vorherbestimmung überhaupt noch einen freien Willen? Macht es denn überhaupt Sinn, sich im Leben als Christ in der Heiligung anzustrengen, wenn das Ergebnis des Lebens, nämlich Heil oder Unheil, sowieso vorherbestimmt sind? Kann man dadurch, dass man Erfolg im eigenen Leben in der Heiligung erfährt, womöglich herausfinden, ob man selber zum Heil erwählt ist oder nicht? Wenn ich erfolgreich oder geheiligt lebe, bin ich auch erwählt. Andersherum, wenn Gott aber den unbedingten Willen hat, was ja auch hier in unserem Text steht, den Menschen sein Heil zu geben, Tut er das nicht aufgrund seiner Gnade in jedem Fall? Also Allversöhnung? Spannende Geschichte. Ich habe diese Predigt mal eingeteilt in 4 verschiedene Punkte, die jetzt kommen. Erstens, Gott ist frei in seiner Entscheidung. Zweitens, welche Verantwortung hat dann noch der Mensch? Drittens, das Problem, wenn Gott will, macht er den hart, den er hart machen will. Und viertens, Gott ist wild entschlossen zur Gnade und Barmherzigkeit. Erster Punkt, Gott ist frei in seiner Entscheidung. In diesem Abschnitt geht es darum, wem Gott seine Gnade und Barmherzigkeit zuwendet. Es geht, wie gesagt, um den Begriff der Erwählung. Also, der Töpfer entscheidet alleine, was er aus dem Ton machen will. Dazu muss man wissen, dass es im ganzen Zusammenhang darum geht, dass die praktische Zuwendung Gottes zu einem Menschen immer eine Sache der Gnade und der Erwählung ist. Warum muss man das eigentlich extra betonen? Warum ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil es dazu auch ganz andere Ansichten gibt. Paulus grenzt sich hier ab gegen eine Front, die sagen will, dass Erwählung etwas mit einem ganz besonderen Verdienst zu tun hat. Nein und nochmals nein, sagt Paulus. Das ist nicht der Fall. Jede Erwählung, Zuwendung und Gnade Gottes geschieht einzig und allein aus freier Entscheidung Gottes. Weil Gott, der Herr, es so will, der Töpfer. Diese Entscheidung ist überhaupt nicht davon geleitet oder womöglich beeinflusst, dass irgendein Mensch sich die Zuwendung Gottes verdient hätte, weil er ein besonderer Gutmensch wäre oder besonders hübsch, so wie ich, oder besonders intelligent oder besonders nächstenliebend oder aus besonders adliger Abstammung, die Zeiten sind durch, oder von besonderer Hautfarbe oder weil es ein Mann ist oder eine Frau, nichts. Aber auch rein gar nichts von all diesen menschlichen Kriterien wirkt sich aus, wenn Gott sich entscheidet, wem er sich in Barmherzigkeit zuwendet. Es bleibt immer Gottes freie Wahl und Entscheidung. So nebenbei gesagt, darüber, dass Gott diese Grenzen, die ich jetzt ebenso als Gegenpaare aufgezählt habe, überschreitet, diese Grenzen, die Menschen ja gesetzt haben, ja manchmal sogar Gott selbst gesetzt hat, darüber habe ich ja vor kurzem erst geredet. Es steht in den Versen 16 und 17, nach einer anderen Übersetzung jetzt, also denn, nicht an dem, der will, auch nicht an dem, der läuft, liegt es, sondern an Gott, der sich erbarmt. Denn die Schrift sagt zu Pharao, eben dazu habe ich dich auf den Plan treten lassen, um an dir meine Macht zu erweisen und damit mein Name verkündet werde auf der ganzen Erde. Soweit, so gut. Aber dann folgt der Vers 18, der uns ins Schwitzen bringt und der unser Gottesbild erschüttern kann. Also denn, wem er will, erweist er Erbarmen und wen er will, den macht er hart. Diese Frage bringt uns jetzt zu Punkt 2. Welche Verantwortung hat dann noch der Mensch, wenn es nur nach Gottes Willen geht? Wenn Gott die Menschen sowieso wie Schachfiguren in einem großen Spiel des Lebens hin und her schiebt, dann sind wir doch dem Schicksal oder dem unergründlichen Willen Gottes einfach nur ausgeliefert. Eben wie der Ton in der Hand des Töpfers. Was sollen wir denn da noch tun? Und weiter, wenn Gott eh alles entscheidet und tut, dann trifft mich auch keine Verantwortung für dieses oder jenes, was Großartiges oder Furchtbares durch mein Leben geschieht. Erfreulicherweise steht dann in manchen Bibeln eine Fußnote. Und ich lese jetzt mal die aus der Einheitsübersetzung. Dass es nicht auf das Wollen und Streben des Menschen, sondern auf das Erbarmen Gottes ankommt, besagt noch längst nicht, dass menschliches Streben nach Rettung und Heil ohne jede Bedeutung ist. Aber Gott handelt nach anderen Maßstäben als der Mensch. Also eine erste Relativierung dieser steilen Aussage. Wir müssen natürlich unseren Text auch immer im Kontext mit der gesamten Bibel sehen. Und da fallen uns ganz bestimmt auch ganz andere Bibelworte ein. Zum Beispiel Hebräer 11,6. Ohne Glauben ist es aber unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn geben wird. Oder Hebräer 12, 14, strebt voll Eifer nach Frieden mit allen und nach der Heiligung, ohne die keiner den Herrn sehen wird. Wir merken schon, da kommt sehr wohl die Eigenverantwortung sehr deutlich heraus. Damit ist ganz deutlich ausgedrückt, einerseits, ja, die Gnade und Barmherzigkeit Gottes begegnen uns wirklich ganz aus freien Stücken Gottes, denn genau das ist ja das Merkmal der Gnade, nämlich, dass sie letztlich keinen Anlass hat. Gnade verdient man sich nie, man bekommt sie aber immer geschenkt. Andererseits, Gott wartet auf unsere Antwort. Die Gnade ist nicht etwa ein selbstwirkender Mechanismus, der einfach vollendet, was in ihm steckt. Nein, die Gnade will auch angenommen sein. Nur dann wird sie wirksam. Und dann provoziert sie auch eine Reaktion. Ich will das mal deutlich machen. Peter, du siehst so hungrig aus. Steh mal auf. Komm mal nach vorne. Stell dich mal ganz still und brav hin. Und ich überreiche dir jetzt ein Geschenk.
Danke.
Er soll sich still und brav hinstellen. Ich überreiche dir ein Geschenk. Dieses Geschenk bekommst du aber erst, wenn du die Hände aufmachst und es entgegennimmst. Sonst hast du es nicht. Das ist Gnade. Gott bietet uns Ferrero-Küsschen an. Er bietet sie eigentlich jedem an. Aber wenn wir die Hände nicht aufmachen und das entgegennehmen wollen, dann haben wir gar nichts davon. Danke. Das ist wie bei 5 Broten und 12 Fischen. Nein. Also, Gnade und Barmherzigkeit Gottes ist wie ein Geschenk, das man bekommt. Gott steht mit ausgestreckten Armen vor dir und hält es dir hin. Hast du es damit schon? Ja, ist wirklich zum Greifen nahe. Das stimmt. Aber genau das muss eben auch geschehen, das Zugreifen. Wenn du mit verschränkten Armen dastehst, hast du das Geschenk noch nicht. Streck die Arme aus, pack zu, halte es fest, dann hast du das Geschenk. Soweit verstehen wir Gott ja noch. So lieben wir unseren Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt hier, ganz viel Valentinstag da vorne. Wir lieben Gott. Ein Herz, ein Kreuz, wir lieben Gott. Und wir lieben Gott auch als Haupt seines Leibes. So lieben wir ihn. Aber es gibt noch ein Problem in unserem Text, das erinnert ihr sicher noch. Wie war das mit dem Pharao? Wen er will, macht er hart. Hatte Gott nicht höchstpersönlich sein Herz verstockt, das Herz des Pharao? Also bitte, was kann denn der dann dafür? Dann kann man doch den Pharao auch nicht verantwortlich machen für seinen Widerstand, oder? Sagt das nicht auch der Text selbst in Vers 21? Oder hat nicht der Töpfer freie Macht über den Ton aus ein und derselben Masse, das eine Gefäß zum ehrenvollen Gebrauch zu machen und das andere zu unansehnlichem? Die Übersetzung, die ich vorhin gelesen habe, die sprach von Nachttopf. Ich weiß zwar nicht, was da so unansehnlich dran ist, er ist bitter nötig, aber wir verstehen, was damit gemeint ist. Tja, dann hat der Pharao wohl Pech gehabt. Dumm gelaufen. Er hat halt von Gott eine Bestimmung bekommen, ein Gefäß zur Unehre zu sein. Und genau hier an dieser Stelle müssen wir dann eigentlich an der Gerechtigkeit Gottes zweifeln. Denn das sieht plötzlich ganz und gar nicht mehr nach einem lieben Gott aus, den wir so gerne verkündigen. Da das ja nicht sein kann, müssen wir nach dem Knick in der Leitung suchen. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich denke, Paulus zitiert den Pharao an dieser Stelle nicht einfach zufällig. Wir kennen den Hintergrund. Es geht darum, dass das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit wird und der Pharao will seine Sklaven, seine billigen Arbeitskräfte ja nicht gehen lassen. Was ist da wirklich geschehen? Es war nicht so, dass Gott von Anfang an das Herz des Pharao verhärtet hat. Vielmehr wendet sich der Pharao von sich aus aktiv gegen Gott. 2. Mose 5, 1 bis 4. Danach gingen Mose und Aaron zum Pharao und sagten, so spricht Jahwe, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern können. Der Pharao erwiderte, wer ist Jahwe und wer ist es, dass ich auf ihn hören und Israel ziehen lassen sollte? Ich kenne Jahwe nicht und denke auch nicht daran, Israel ziehen zu lassen. Da sagten sie, der Gott der Hebräer ist uns begegnet und jetzt wollen wir 3 Tagesmärsche weit in die Wüste ziehen und Jahwe unserem Gott Schlachtopfer darbringen. Der König von Ägypten entgegnete ihnen, warum, Mose und Aaron, wollt ihr die Leute zum Nichtstun verleiten? Fort mit euch, tut euren Frondienst. Da ist noch kein Wort von einer Verstockung des Pharao. Aber der Pharao wendet sich gegen Gott. Und daraufhin folgen dann die Plagen. 10 Stück, einer nach der anderen. Und zunächst heißt es immer sinngemäß wie in 2. Mose 7, 22, das Herz des Pharao blieb hart. Es wurde nicht verhärtet, es blieb hart von ihm aus. Und er hörte nicht auf sie. Es heißt dazu aber auch immer, so hatte es der Herr vorausgesagt. Das heißt, Gott wusste schon, dass sich der Pharao so verhalten würde. Und das geschieht immer wieder. Und dennoch war es in der Verantwortung dieses Herrschers. Bei der 6. und der 7. Plage heißt es dann, doch als der Pharao sah, dass Regen, Hagel und Donner aufgehört hatten als Plage, blieb er bei seiner Sünde, er und seine Diener verschlossen wieder ihr Herz. Das Herz des Pharao blieb hart und er ließ die Israeliten nicht ziehen. So hatte es der Herr durch Mose vorausgesagt. Es ist also der Pharao selbst, der wiederum sein Herz verhärtet. Und erst nachdem der Pharao sich fortwährend und wiederholt dem Wort Gottes widersetzt, kippt die Situation. Und dann heißt es auf einmal, aber der Herr verhärtete das Herz des Pharao, so dass er nicht auf sie hörte. So hatte es der Herr dem Mose vorausgesagt. Wie kann das sein? Was ist da passiert? Es gibt solche Hinweise auch im Neuen Testament. Zum Beispiel Römer 1, in dem beschrieben wird, dass die uneinsichtigen Sünder auf Dauer den Auswirkungen ihres verfinsterten und unbelehrbaren Sinnes preisgegeben werden. Schöne Formulierung. Mit allen fürchterlichen Folgen, die dies hat. Römer 1, 28, 30. Und da die Menschen es nach ihrem eigenen Urteil nicht nötig hatten, Gott anzuerkennen, hat Gott sie ihrem Verstand preisgegeben, der zu keinem vernünftigen Urteil mehr fähig ist, sodass sie Dinge tun, die sie nie tun dürften. Es gibt keine Art von Unrecht, Bosheit, Gier oder Gemeinheit, die bei ihnen nicht zu finden ist. Ihr Leben ist voll von Neid, Mord, Streit, Betrug und Hinterhältigkeit. Sie reden abfällig über ihre Mitmenschen und verleumden sie. Gottesverächter sind sie, gewalttätige, arrogante und großtuerische Menschen, erfinderisch, wenn es darum geht, Böses zu tun. Glaubt ihr nicht? Die Nachrichten reden dauernd davon. So sind die Menschen. Was lernen wir hieraus? Im Unterschied zum Pharao können wir was daraus lernen. Es ist extrem gefährlich, sich Gottes Willen bewusst zu widersetzen. Es kann sogar so weit führen, dass das eigene Bewusstsein für Recht und Unrecht, auch das Schuldbewusstsein, so getrübt wird, dass wir nicht mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden können. Und nur so ist zu begreifen, mit welcher fast unglaublichen Sicherheit manchmal sogar ehemals Glaubende auf einem objektiv gesehen sündhaften Standpunkt beharren. Ich habe es erlebt, ich wollte es gar nicht glauben, vor vielen Jahren schon, da hat sich ein Mann von seiner Frau getrennt, weil er eine andere kennengelernt hatte und hat gesagt, Gott hat mir diese andere gegeben. Das, zu so etwas kann das führen, dass man dann fest davon überzeugt ist, das sei der richtige Weg. Das war der Jetzt kommt aber der letzte Punkt nach diesem etwas problematischen Punkt und diesen letzten Punkt finde ich toll. Überschrieben mit Gott ist wild entschlossen zu Gnade und Barmherzigkeit. Auch davon handelt unser schwer verdaulicher Abschnitt hier in Römer 9. Auch wieder eine Fußnote aus der Einheitsübersetzung, bei dem aus der alttestamentlichen Prophetie aufgegriffenen Töpfergleichnis geht es Paulus vor allen Dingen um die Langmut Gottes mit den Gefäßen des Zorns, die zur Umkehr führen soll. Es handelt sich also nicht um Vorherbestimmung in dem Sinn, dass der Mensch völlig willenlos ihr ausgesetzt wäre. Es geht um die Langmut Gottes, mit dem oder dem Bösen umzugehen. Natürlich hat der Töpfer freie Macht über den Ton. Er kann aus ein und derselben Masse ein Gefäß zu einem ehrenvollen Gebrauch machen, wie auch zu einem unansehnlichen. Aber Gott hat nicht die Absicht, seine Gerechtigkeit zu zeigen, indem er seinen Zorn über die Sünde zeigt und indem er seine Macht demonstriert, sondern in seiner großen Geduld hat er eben auch diese sogenannten Gefäße des Zorns getragen und sie ausgehalten, obwohl sie doch eigentlich längst dem Verderben ausgeliefert sind. Und so hat er dennoch die Hoffnung behalten, dass sie sein Erbarmen annehmen und aufnehmen. Immer wieder wirbt er um sie. Ich bin überzeugt, auch ein Judas, wäre er rechtzeitig umgekehrt, hätte vor Gott Gnade gefunden. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist die erklärte Aussage in der Bibel. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will alle, ausnahmslos. Aber nochmal, wir entscheiden über Annahme und Ablehnung dieser Gnade. Und weil Gott keine Marionette ist, an deren Strippen, keine Marionette will, an deren Strippen er zieht, also ich meine damit uns, sondern ein Gegenüber sucht, deren Glück es ist, ihm nahe zu sein, wie es in unserer Jahreslosung heißt, darum hat er uns den freien Willen gegeben, uns zu entscheiden. In Vers 25 kommt noch einmal der Paukenschlag seines Erbarmens. So ist das hier formuliert, weil Gott eben wirklich wild entschlossen ist, barmherzig und gnädig zu sein. Nach einer anderen Übersetzung, als ich sie eben gelesen habe, heißt es hier im Buch Hosea, rufen werde ich ein Nichtvolk. Also dieses Volk war bis dahin kein Volk. Und jetzt werde ich es rufen als mein Volk. Und ich werde die Nichtgeliebte rufen als Geliebte. Und es wird geschehen. Und an dem Ort, wo ihnen gesagt war, nicht mein Volk seid ihr, dort werden sie gerufen werden, Söhne des lebendigen Gottes. Also bitte, wenn das keine Gnade ist, krasser und deftiger kann man es schon gar nicht mehr ausdrücken. Gott hat ein Nichtvolk vor sich stehen und er ruft sie mit den Worten, mein Volk. Mein Volk. Da wird eine Beziehung hergestellt. Das ist ein Possessivpronomen, heißt das, glaube ich, ne? Mein Volk. Ein besitzanzeigendes Fürwort. Ihr gehört zu mir. Ihr seid mein Volk. Und wer es nicht glauben kann, der soll auch das Zweite hören. Die Nichtgeliebte wird von nun an Geliebte gerufen. Potenziell ist also jeder ein Geliebter Gottes. Wichtig ist nur, die Arme auszustrecken und das Geschenk Gottes anzunehmen. Und noch einmal, Vers 26, und es wird geschehen an eben dem Ort, wo ihnen gesagt war, nicht mein Volk, dort werden sie gerufen werden, Söhne des lebendigen Gottes, Söhne und Töchter. Beides sind wir. Das bedeutet nicht nur eine unglaubliche Nähe, die wir zu Gott haben dürfen, in der wir leben dürfen, nein, wir sind durch diese Kindschaft im juristischen Sinne auch Erben Gottes, erbberechtigt, mit ihm in seinem Reich zu herrschen. Gott ist wild entschlossen zu Gnade und Barmherzigkeit. Das war jetzt ein ziemlicher Marsch durch viele, viele Bibelstellen. Und ich möchte es einfach nochmal, um es klar zu machen, nochmal in wenigen Punkten zusammenfassen. Gott ist frei in seiner Entscheidung, er wählt, wen er will. Gottes unbedingter Wille zur Rettung des Menschen steht fest. Damit steht auch sein Wille fest, dem Menschen die Gnade Gottes zuteilwerden zu lassen. Der Mensch kann das Heil Gottes annehmen oder auch nicht. Man kann das Heil und die Rettung Gottes auch ablehnen. Und daraus folgt, niemand wird zwangsweise gerettet, weil Gott ihm seine Gnade und Errettung überstülpt. Wenn ein Mensch sich fortgesetzt dem Gnadenangebot Gottes widersetzt, kann es sein, dass der Herr seine Gnade zurückzieht. Dadurch wird der Mensch den Folgen seines Widerstrebens preisgegeben, was sich so auswirkt, dass der Mensch hart wird gegenüber dem Gnadenangebot Gottes. Luther nennt das ein verstocktes Herz. Und die Gnade Gottes hat eine Schöpfungskraft aus dem Nichtvolk wird in den Augen Gottes mein Volk. Gott selbst erschafft die Beziehung zum Menschen. Es gibt eine Verlorenheit außerhalb der Gnade Gottes und diese Verlorenheit ist sehr real und ernst. Aber die Erwählung und die Barmherzigkeit Gottes sind genauso real. Gott hält es uns vor wie ein Geschenk im Paket. Nehmen wir es an, leben wir entsprechend, lassen wir uns herausfordern, jagen wir der Heiligung nach.